Ich habe euch heute Morgen was mitgebracht. Was Grandioses, aber eigentlich auch was richtig Fieses. Ich musste meinen Kindern versprechen, dass ich die nicht heute Morgen hier verteile. Nur deshalb durfte ich die überhaupt mitbringen, diese Sachen. Wer erkennt, was das ist? Mao-Am, genau. Nicht die echten, die falschen, aber trotzdem Mao-Am. Und meine Lieblingssüßigkeit, Apfelringe. Richtig schön sauer. Richtig gut. Wir waren in der letzten Woche einmal nach langer Zeit mal wieder in einem Outlet-Center. In Wolfsburg sind wir mal, haben die Zeit genutzt, sind ein bisschen durchgeschlendert. In Elztal ist ja auch eins, da habe ich mal eine Zeit lang gearbeitet und da sind wir regelmäßig mal hingegangen, mal ein bisschen gucken, ein bisschen bummeln mal. Und in diesem Outlet-Center in Wolfsburg, das ist richtig gemein, da gibt es nicht nur so Klamottenläden und so Küchensachen und so, sondern eben auch sowas hier. Und wir sind da durchgelaufen und wir sind zuerst in den Lindladen. Lind, Schokolade, diese Schweizer Schokolade, die beste, wenn ihr mich fragt. Wir sind da durchgegangen, einfach mal so ein bisschen gucken und wir haben es geschafft, rauszugehen, ohne was zu kaufen. Dann kam als nächstes, das war mir auch neu, dass es das gibt, ein Haribo-Laden. Neue Haribo-Sorten entdeckt und so weiter, kannte ich manche noch gar nicht. Man konnte sich an so einer riesigen Wand so seine eigenen Sachen zusammenstellen. Wir sind da rausgekommen, ohne was zu kaufen. In erster Linie, weil die Schlange so lang war. Und dann gab's noch andere Sachen. Und ganz zum Schluss, ja, da wo der Treppenaufgang zum Parkhaus war, war dieser Laden. Und als ich kam, Sabrina war schon drin und hat irgendwie was geguckt und hatte auf einmal diese Tüte hier in der Hand und sagte, das ist voll praktisch, das ist wirklich günstig, die können wir gebrauchen, die sind noch lange haltbar und. Und dann habe ich die hier im Regal gesehen. Na gut, okay, bei den anderen haben wir nichts gekauft, da nehmen wir was mit, aber nur das hier, nur das bisschen, so knapp ein Kilo, ist nicht viel. Aber die waren wirklich günstig, soll B-Ware sein, ich habe den Fehler noch nicht entdeckt. Bitte? Willst du gucken, ob du den findest? Vielleicht der Geschmack oder so. Einer da drin eventuell. Nein, wie gesagt, ich musste versprechen, die nicht zu verteilen. Warum rede ich überhaupt darüber? Mir ist das so bewusst geworden, weil in den letzten Monaten, im letzten Jahr, habe ich immer wieder mal einen Selbstversuch gemacht. Ich habe irgendwann gesagt, so, ab morgen möchte ich es mal schaffen, mindestens eine Woche ganz ohne Zucker zu essen auszukommen. Eine Woche ganz ohne Zucker. Das habe ich tatsächlich dann auch ein bisschen länger gemacht, immer mal mit Unterbrechungen dazwischen. Und das Interessante daran war, also ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich habe immer gelesen, das bringt voll viel, man fühlt sich viel besser und so weiter. Und erst während ich das ausprobiert habe, ist mir immer wieder so bewusst geworden, wo das Zeug überhaupt eigentlich alles drinsteckt. Das sind ja nicht nur Süßigkeiten, die man dann lässt und Schokolade oder so. Das steckt ja in so vielen Sachen, steckt ja irgendwo mal so ein bisschen Zucker drin. Und bei dem Versuch, mich mal darauf zu konzentrieren, ganz ohne Zucker auszukommen, ist mir das erst aufgefallen. Habe ich mich mal selber so ein bisschen sensibilisiert dafür, was ist denn dann eigentlich schlau zu essen und was nicht. Das habe ich mir ja selber dann eingebrockt, darauf zu verzichten. Und das war wirklich total interessant, erst in dem Moment mal so zu merken, wo steckt das eigentlich alles drin. Und ich muss sagen, diese Wochen, die waren tatsächlich gar nicht schlecht. Die waren hart. Gerade jetzt zu Hause, unsere Kinder haben immer irgendwie Süßigkeiten da und so. Und auch gerade von Martini brauche ich gar nicht sprechen. Die Berge liegen immer noch zu Hause rum. Und gerade jetzt, also ich muss gestehen, über Weihnachten habe ich es nicht versucht. Das war viel zu gefährlich. Meine Mutter hatte Nussecken gebacken und da kann ich nicht, also das geht nicht, da kann ich nicht widerstehen. Das Fiese aber daran ist, wenn ich auch in diesen Wochen irgendwann zwischendurch mal schwach geworden bin und gedacht habe, ja komm, ein so ein Ding, nur ein, ne, nach dem Mittagessen mal eben oder so, ich habe jetzt da Lust drauf, nur ein oder so, nur ein Stück Schokolade, mal so ein bisschen. Ihr könnt denken, das ist nicht bei einem Stück geblieben. Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ja ich mache mal eine ganz kleine Ausnahme, jetzt komm, ist nicht so wild, dann wurde es mehr. Wenn ich einen hiervon esse, dann bleibt es dabei nicht. Dann müssen das mehrere sein, weil die Dinger, die sind so gut, es geht nicht anders. Und bei anderen Sachen ebenso. Wenn ich einmal damit angefangen habe, auch nur ein kleines bisschen, dann war die Woche gelaufen und dann habe ich es nicht mehr durchziehen können, weil dann war es einfach zu gemein und zu fies. Warum rede ich jetzt hier heute Morgen über Zucker? Ich will gar nicht darauf eingehen, ob das jetzt gesund ist oder nicht oder wie oder was, sondern ich habe im Überlegen in den letzten Tagen über die Jahreslosung für dieses Jahr, ist mir dieses Beispiel in den Sinn gekommen. Denn wenn wir uns die Jahreslosung, die über diesem Jahr steht, mal in ihrem Kontext anschauen, und das werden wir gleich tun, einige Verse davor und danach mal miteinander anschauen und lesen, dann merken wir, dass da noch ein bisschen mehr hinter steckt als dieses prüft alles und behaltet das Gute. Denn Paulus schreibt in diesem Brief noch ziemlich genau, was er eigentlich damit meint, womit das eigentlich zu tun hat. Und ich erzähle euch gleich, was das mit diesen Süßigkeiten zu tun hat. Und mit der Versuchung, ja, so ein kleines bisschen geht, aber nicht so viel, nur ein bisschen. Das bleibt nicht bei dem bisschen, sondern wird ein bisschen mehr. Ich muss jetzt mal eben den Presenter holen, den habe ich liegen gelassen. Und dann würde ich vorschlagen, schauen wir gleich mal direkt in den Text der Jahreslosung rein für einige Verse davor und danach. Aus dem fünften, aus dem letzten Kapitel, aus dem Brief an die Thessalonicher, die Paulus schreibt. Vorweg kurz so ein bisschen zum Einordnen. Paulus war in Thessaloniki und hat dort Gemeinde gegründet. Diese Stadt, in die er gekommen ist, im heutigen Griechenland, das war eigentlich zu der damaligen Zeit eine voll moderne Metropole. War riesig, also für die damaligen Verhältnisse, und hatte einen großen internationalen Hafen. Das heißt, in dieser Stadt war alles vertreten. Verschiedene Nationalitäten, also zumindest die man aus der damaligen Welt kannte, Religionen unterschiedlichster Art, Kulturen, alles Mögliche. Also ja, müsst ihr euch vorstellen, die Menschen, an die dieser Brief geschrieben ist, leben in dieser damaligen absolut modernen Metropole mit absolut vielen verschiedenen Einflüssen. Wahrscheinlich das Essen voll international für damalige Verhältnisse. Man konnte Sachen kaufen, die es woanders überhaupt nicht gab, die manche Menschen wahrscheinlich noch nie zuvor gesehen hatten, die durch den Handel dahin kamen. Und die waren natürlich diesen Dingen ausgesetzt, haben sie mitbekommen, waren davon geprägt. Wahrscheinlich auch viele jüngere Menschen. Entschuldigt meine Stimme, die lässt mich heute Morgen ein bisschen im Stich, aber ich bin mir sicher, das schaffen wir. Und Paulus war, das finde ich auch ganz interessant und das wird im Laufe der Predigt nochmal kurz wiederkommen, Paulus war wahrscheinlich nur knapp 3 Wochen in Thessaloniki. Nur 3 Wochen. Wir gehen davon aus, dass er nach diesen 3 Wochen fliehen musste, sehr schnell, weil er verfolgt wurde, weil irgendwie eine Verfolgung angezettelt wurde durch die Juden, die in der Stadt lebten, und er musste gehen nach 3 Wochen. Das ist bemerkenswert, wenn wir gleich uns den Kontext anschauen, um den es geht. Und nach diesen 3 Wochen geht er weg und einige Zeit später schreibt er dann diesen Brief an diese doch sehr, sehr junge Gemeinde. Und die Themen in den 2 Briefen, die er an diese Gemeinde schreibt, insgesamt, da geht es ganz, ganz oft um die Wiederkehr Christi. Was passiert denn eigentlich, wenn Jesus wiederkommt? Wann wird das sein? Wie wird das dann aussehen? Und gerade im 2. Brief geht es nochmal darum, wie wird Jesus denn sein Reich eigentlich aufrichten? Also, gucken wir rein. Ich habe mir gedacht, wir nehmen einige Verse aus dem 5. und letzten Kapitel dieses Briefes mal raus. Das geht los mit dem letzten Rat des Apostels. Also er hat schon 4 Kapitel geschrieben, ja, und das ist jetzt so der Abschluss, den er noch mitgibt. Liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken und haltet Frieden untereinander. Brüder? Nein? Zu schnell? Mach ich oder du? So, Brüder und Schwestern, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer einander und euch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten, was auch immer geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Und jetzt kommen wir zum Teil mit der Jahreslosung. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeglicher Form. Der Gott des Friedens heilige euch, durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele, euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Betet auch für uns, liebe Brüder. Grüßt einander in Liebe. Ich bitte euch inständig im Namen des Herrn, diesen Brief allen vorzulesen. Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Das Fiese an diesen alten Briefen, die wir haben, ist ja, dass Briefe eigentlich ein Teil des Dialogs sind. Das ist ja eine Antwort auf etwas, eine Reaktion auf ein Gespräch, was vielleicht vorher war, auf einen Brief, den ich selber bekommen habe, wo ich dem anderen darauf antworte. Wir haben heute bei den antiken Briefen, die wir finden von Paulus, leider nur noch das, was er schreibt. Das, was er sagt im Dialog mit den Menschen, mit denen er sich befindet. Und das ist deshalb interessant, weil er natürlich Dinge aufgreift, die vorher irgendwie Thema waren. Dass er Dinge anspricht, die vielleicht vorher schon mal im Gespräch irgendwie Thema waren. Etwas, was vielleicht ein Problem dargestellt hat zur damaligen Zeit oder. Das heißt, er reagiert auf etwas, was schon da war. Und diese Situation, die da war, die können wir natürlich nicht kennen. Wir können nur aus dem, was Paulus schreibt, herauslesen, worauf reagiert er denn vielleicht? Worauf antwortet er? Was ist das Thema, um das es sich da gerade dreht? Was ist vielleicht vorgefallen? Wenn er hier damit anfängt, diesen Absatz, und sagt, bitte kümmert euch gut um die, die euch leiten, die euch vorangehen, dann wird das wahrscheinlich ein Thema gewesen sein in Thessaloniki. Dass es da irgendwie Schwierigkeiten gab mit denen, die die Gemeinde leiteten, mit denen, die die Gemeinde führten, die versucht haben, etwas in die Wege zu leiten, dass es da Herausforderungen gab miteinander. Daraus, das können wir schließen, dass er deshalb diese Verse schreibt. Und auch das, wenn wir die Verse anschauen, die direkt vor und hinter der Jahreslosung stehen, dann scheint er damit auf etwas Akutes zu reagieren, was Thema war in dieser jungen Gemeinde. Lass uns das nicht vergessen. 3 Wochen. Paulus war wahrscheinlich nur 3 Wochen bei diesen jungen Christen. 3 Wochen, dass Menschen sich bekehrt haben. Vielleicht auch schon vorher, aber dass diese Gemeinde gegründet wurde, dass Paulus sie unterstützt hat. Keine lange Zeit. Und ihnen schreibt er dann, unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Also möchte ich als erstes bemerken, denn das ist mir so in den Sinn gekommen, als ich mich damit beschäftigt habe, Wahnsinn, was er diesen jungen Christen zutraut. Wahnsinn, was er ihnen zutraut mit dem Heiligen Geist, etwas zu prüfen. Prophetisches Reden zu prüfen geht nur mit dem Heiligen Geist, denn das prophetische Reden kommt vom Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist. Und er traut diesen jungen Christen zu und sagt, ihr seid in der Lage, das zu prüfen. Ihr seid in der Lage, das mit dem Heiligen Geist gemeinsam einzuschätzen, was da gesagt wird. Deswegen braucht ihr keine Angst davor zu haben, was da passiert. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen vor dem, was passiert, sondern ihr seid in der Lage, auch wenn ihr noch so jung im Glauben seid, das miteinander zu prüfen. Das fand ich erstaunlich, als ich diese Information nochmal gelesen habe, dass er so kurz da war und dann so etwas sagt. Das hat mich erstaunt. Denn das bedeutet auch, dass er mir und dir das genauso zutraut. Denn wenn es heißt, prüft etwas, dann brauche ich irgendwie eine Vorlage dafür, vor der ich das prüfen kann. Wenn ich eine Prüfung kontrolliere und korrigiere, dann muss ich wissen, was ist die richtige Antwort, um dann zu gucken, inwieweit passt die Prüfung da rein. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Maßstab haben, wir müssen irgendetwas haben durch den Heiligen Geist, der uns genau das ermöglicht, etwas zu prüfen. Und dann zu entscheiden, was ist denn das Gute? Was ist denn nun das Gute dabei, was wir da hören, was wir da lesen, was wir miteinander erleben? Das müssen wir ja einschätzen können. Und wenn Paulus seiner Gemeinde und uns als Gemeinde das heute auch so sagt und schreibt, dann muss er auch bei uns gegenüber das einschätzen können, was heißt das denn nun, das Gute? Und was ist dann im Gegenzug das Schlechte? Und vor allem, wenn er startet in diesem Absatz mit dem Vers, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Andere deutsche Übersetzungen übersetzen es mit, löscht ihn nicht aus. Da muss das auch ein Thema sein, was irgendwie in Thessaloniki ein Thema war, Unterdrückung des Heiligen Geistes. Dass der irgendwie nicht richtig in Erscheinung trat, dass er nicht gelebt wurde, dass irgendwie vielleicht Personen Angst hatten davor. Angst vor dem, was da passiert durch den Heiligen Geist. Und darauf möchte ich heute mit euch gemeinsam mal schauen, auf diese Unterdrückung des Heiligen Geistes. Das hat übrigens auch mit den Süßigkeiten zu tun, komme ich gleich zu. Und zwar gibt es, glaube ich, zwei Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Die eine Möglichkeit ist natürlich, dass ich ganz bewusst mich dagegen entscheide und sage, nein, ich möchte jetzt gerade nicht, dass der Heilige Geist in mir wirkt. Eine Erfahrung, die ich auch selber persönlich kenne. Als ich als junger Christ, als Jugendlicher auch in charismatischeren Kreisen unterwegs war, in Pfingstgemeinden oder so, mir das mal angeschaut, das mitbekommen habe, da habe ich solche Situationen selber erlebt. Dass ich innerlich dachte, nee, das will ich gerade nicht. Andere haben da scheinbar was mit dem Heiligen Geist erlebt und ich selber habe ganz bewusst für mich gesagt, nein, das möchte ich jetzt gerade nicht. Da habe ich mich bewusst dagegen entschieden. Weil ich einfach Angst hatte in dem Moment. Das kannte es nicht. Ich war mir dessen nicht bewusst. Ich wusste nicht, was passiert da gerade. Und ich glaube, damit werden wir uns in den nächsten Monaten auch noch intensiver beschäftigen. Die zweite Variante finde ich dabei viel interessanter. Denn die zweite Variante, wie man den Heiligen Geist unterdrücken oder sogar auslöschen kann, die ist gar nicht so bewusst. Die läuft unbewusster, subtiler. Vielleicht auch mal so nebenbei, dass ich gar nicht so sehr darüber nachdenke, sondern das passiert einfach irgendwie. Und ich glaube, da gibt uns Paulus selber schon Hinweise dazu. Hinweise dazu, wie das gehen kann. Denn ich habe gerade gesagt, wenn wir seine Briefe lesen, hören wir nur seinen Teil des Dialoges. Wir hören nicht, worauf er antwortet, worauf er reagiert. Aber ich glaube, wir können etwas herauslesen. Schauen wir uns die vorderen Verse nochmal an. Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer einander und euch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten, was auch immer geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Ich glaube, in diesem Abschnitt können wir schon etwas herauslesen, was Paulus damit verbindet, mit dieser Unterdrückung des Heiligen Geistes. Denn er schreibt diese Verse in den Brief, weil sie relevant sind für diejenigen, die es hören sollen. Am Ende schreibt er noch, lest diesen Brief bitte allen, jedem vor, der bei euch in der Gemeinde ist. Er würde das nicht schreiben, wenn das nicht wichtig wäre. Wenn sowieso alle gut miteinander umgehen würden und alles ist super, alles ist fein, dann bräuchte er das nicht zu schreiben. Er reagiert damit auf eine Situation, die da vorherrschend gewesen ist, wahrscheinlich in der Gemeinde in Thessaloniki. Und dabei geht es um den Umgang miteinander. Wie lebt ihr miteinander Gemeinde? Wie geht ihr miteinander um? Wie geht ihr mit anderen um? Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern versucht immer einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid fröhlich. Ja klar, kein Problem, machen wir. Betet jederzeit, hört nicht auf. Und was immer auch geschieht, seid dankbar. Geht behutsam mit den Schwachen um, habt mit allen Geduld, redet den Faulen ins Gewissen. Na, da müssen wir nochmal näher drüber reden, was das eigentlich heißt. Ich glaube, und das ist meine These heute Morgen zur Jahreslosung, dass Paulus uns hier etwas mit auf den Weg gibt, um zu überprüfen, ob wir den Heiligen Geist unterdrücken. Er gibt uns hier etwas mit auf den Weg, wovon er selber sagt, wenn ihr das tut, dann schafft ihr es, den Heiligen Geist nicht zu unterdrücken. Aber wenn ihr das macht, Böses mit Bösem zu vergelten, wenn ihr das macht, nicht geduldig miteinander zu sein, nicht behutsam mit den Schwachen umzugehen und, dann tut ihr etwas, was den Heiligen Geist, was das Wirken des Geistes unter euch unterdrückt. Oder sogar, wie gesagt, wie manche andere übersetzen, auslöscht. Wichtig dabei ist zu wissen, wenn du Christ bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, vielleicht dich hast taufen lassen oder sagst, ich habe mich für Jesus entschieden, dann hast du den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, dann bist du versiegelt mit diesem Heiligen Geist. Wenn hier jetzt davon die Rede ist, den Geist auszulöschen, dann bedeutet das nicht, dass ich den Heiligen Geist verliere in mir drin. Den werde ich nicht wieder los. Zumindest können wir daraus schließen, was die Bibel uns darüber sagt. Den Heiligen Geist, den du in dir hast, den wirst du nicht wieder los, der bleibt. Aber du kannst die Wirkung, ob er in dir wirkt, ob er in dir etwas verändert, ob er in dir etwas tun und machen darf, das kannst du unterdrücken. Der Heilige Geist ist an dieser Stelle ein Gentleman. Wo er eingeladen wird, etwas zu tun, wo er die Freiheit bekommt, dann tut er etwas. Und wo ich das nicht möchte, da tut er es auch nicht. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist zu sagen, wenn du Christ bist und mit Jesus unterwegs bist, ihm nachfolgst, dann hast du den Heiligen Geist und den wirst du auch nicht wieder verlieren. Aber Paulus redet hier in eine Situation hinein, um zu sagen, wie schafft ihr es, dass der Heilige Geist mehr unter euch wirkt? Denn genau darum geht es, wenn wir uns die Jahreslosung anschauen. Prüft alles, was gesagt wird, das prophetische Reden und behaltet davon das Gute. Und er bringt diesen schönen kleinen Vers danach, der hat mich so sehr bewegt in den letzten Wochen, als ich darüber nachgedacht habe, und meidet das Böse in jeglicher Form. Und da komme ich zu den Süßigkeiten, zu meinen leckeren Apfelringen. Wenn ich hier auch nur einen von nehme, nur einmal abbeiße, dann komme ich nicht wieder zurück. Dann bleibe ich da, dann bleibt diese Dose offen, dann gehe ich immer wieder hinten in die Vorratskammer und nehme nochmal ein, zwei raus. Meidet das Böse in jeglicher Form. Wenn ich wirklich auf Zucker verzichten will, so eine ganze Woche lang oder länger, dann muss ich dieses Zeug hier wegtun. Dann muss ich das wegschließen, am besten ganz aus dem Haus haben. Dann darf ich das nicht sehen, dann darf ich da nicht dran gehen. Und auch nicht ausnahmsweise mal nach dem Mittagessen einen von nehmen. Dann ist schon vorbei. Dann habe ich keine Chance mehr. Und da musste ich so dran denken, als ich das gelesen habe und mich das so umgetrieben habt, meidet das Böse in jeglicher Form. Ich glaube, diese Dinge, die Paulus hier beschreibt, die sind auch manchmal so subtil und gehen ganz, ganz schnell, dass ich da reingerate in dieses Böse. Dass ich reingerate in dieses Böse und dann nicht wieder davon wegkomme. Das können ganz kleine subtile Kleinigkeiten sein. Wenn ich merke, dass ich irgendwie jetzt mich mit jemandem unterhalte und dann bin ich so verleitet zu sagen, oh, und weißt du eigentlich, was ich jetzt mit Bruder XY erlebt habe letztens? Weißt du, was der mir gesagt hat? Das war unglaublich, sowas geht gar nicht. Und dann sagt der andere natürlich im Gespräch, nee, sag bloß, erzähl. Hatte ich auch letztens, weißt du was? Oder dieser schöne Satz, ich glaube, Hartmut, du hast vor einiger Zeit mal darüber gepredigt. Hast du es schon gehört? Am besten sofort sagen, nein und will ich auch gar nicht. Das sind so Kleinigkeiten, so kleine subtile Dinge, die ich im Miteinander, im Untereinander, im gemeinsamen Leben erlebe, die den Heiligen Geist unterdrücken können. Meidet das Böse in jeglicher Form. Das können schiefe Blicke sein oder dass ich mit einem Bruder, mit einer Schwester einfach nicht mehr rede. Der oder die ist gestorben für mich, damit will ich nichts zu tun haben. Das Böse, was Paulus hier anspricht, das ist nicht Mord und Totschlag. Das müssen nicht diese großen Dinge sein, sondern das können diese ganz, ganz kleinen Dinge sein. Im Miteinander, im Untereinander. Und dann ist das wie so ein Apfelring. Daraus wird dann 2, das werden 3, das werden 4. Und ich kann damit nicht mehr aufhören. Und dann merke ich, das vergiftet mich irgendwie nach und nach. Irgendwann ist es so weit, dass ich gar nicht mehr anders kann. Ich kann gar nicht mehr darüber reden, wie es mir geht. Weil ich immer nur darüber reden will, wie es anderen geht. Und erzählen will. Und sagen will, mit wem ich jetzt wieder irgendwie einen Krach hatte. Oder was Schwester XY schon wieder sich geleistet hat. Das geht ganz schnell. Auch auf der Arbeit, im Sportverein oder wo auch immer. Dieses Böse, von dem Paulus da spricht, das ist ganz subtil, das kann etwas ganz Kleines sein und es zieht sich durch wie Gift und vergiftet mich, vergiftet uns miteinander nach und nach, Stück für Stück. Und damit, ich glaube, so dürfen wir Paulus an dieser Stelle auch verstehen, damit unterdrücken wir das Handeln des Heiligen Geistes. Und damit unterdrücken wir genau das, dass wir etwas prüfen können. Dass wir überhaupt uns darüber klar werden können, was ist denn jetzt das Gute? Im Übrigen, dieses prophetische Reden im Zusammenhang im Neuen Testament kann man auch relativ allgemein verstehen und sagen als Evangelium verkünden. Das ist nicht unbedingt, dass jemand prophetische Visionen bekommt für jemand anderes oder für eine ganze für etwas Größeres. Das kann alleine das Miteinander sein, Evangelium verkünden durch Wort und Tat. Und wenn ich das unterdrücke, dann unterdrücke ich das Handeln des Heiligen Geistes. Und das Schlimme daran ist, wenn wir das tun, und wenn wir schlecht miteinander umgehen und das nicht hinbekommen und das Handeln des Heiligen Geistes uns zu unterdrücken, dann brauchen wir auch miteinander kein geistliches Wachstum erwarten. Wenn wir es nicht schaffen, wertschätzend miteinander umzugehen, uns wertschätzend zu begegnen, wertschätzend gegenüber einander zu sein und das zu ehren und zu wertschätzen, was jemand tut und macht, vollkommen abgesehen von allen anderen Dingen, dann brauchen wir keine geistlichen Durchbrüche zu erwarten in diesem Jahr. Und wenn wir uns immer wieder gegenseitig abwerten und immer wieder den anderen so ein kleines bisschen schlecht machen müssen, damit ich mich ein bisschen besser fühle, dann tut es mir leid, aber dann können wir noch so viel für Erweckung beten. Denn damit löschen wir den Geist unter uns aus. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, Paulus hier an dieser Stelle zu verstehen. Paulus hier an dieser Stelle zu verstehen, dass er sagt, achtet darauf, wie ihr miteinander lebt, wie ihr miteinander umgeht. Wie ihr Kritik miteinander übt. Du darfst deine Meinung haben, natürlich überhaupt keine Frage. Aber mach den anderen nicht schlecht, dadurch, dass du deine Meinung sagst. Wenn jemand irgendwo etwas Falsches tut, dann müssen wir darüber sprechen. Das sagt Paulus ja auch. Weist euch gegenseitig zurecht. Völlig in Ordnung. Aber macht euch dabei nicht schlecht. Wertet euch nicht gegenseitig ab. Sondern lernt, konstruktiv, vernünftig miteinander umzugehen im Geist. Und dann sagt er, wenn das passiert, wenn ihr da versucht und daran arbeitet, dann wird der Geist wirken unter euch. Aber wenn ihr das nicht tut, dann steht ihr diesem Wirken selber im Weg. Und gleichzeitig ist das, was Paulus schreibt, auch eine Art Versprechen. Gehen wir nochmal auf die letzten Verse. Jetzt will er doch nicht mehr. Mach du mal, Kersten. Die letzten beiden Folien nochmal. Betet auch für uns, liebe Brüder, grüßt einander in Liebe. Wir bitten euch inständig im Namen des Herrn, diesen Brief allen vorzulesen. Achso, nee, nochmal die davor, Entschuldigung. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Und dann, Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Das heißt, die Gabe des Heiligen Geistes und die Wirkung, die dadurch passiert, das ist etwas, das Gott versprochen hat, das wird er halten, da bleibt er treu, das wird so sein. Aber wir können dem im Weg stehen. Bewusst oder unbewusst. Wir können dieses Wirken auslöschen, wenn wir es nicht zulassen. Wenn wir es schon im Keim ersticken und gar nicht erst uns darauf einlassen. Aber Gott, der es verspricht, dass es passiert, er ist treu. Und nochmal, das schreibt Paulus an eine Gemeinde, wo er nur knapp 3 Wochen war. Was würde er dann uns schreiben, die teilweise schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind? Ich glaube genau das Gleiche. Das, was er diesen jungen Christen zutraut, dieser jungen Gemeinde, das traut er auch uns zu dir und mir. Mit dem Geist zu leben, diese Unterscheidungen zu treffen und uns gegen das Böse zu wenden. Meidet das Böse in jeglicher Form. Auch nicht ein ganz kleines bisschen. Nimm nicht nur einen kleinen Apfelring, wenn du dich davon fernhalten willst. Dann kommst du nicht mehr davon weg. Fang gar nicht erst an, über den Bruder, über die Schwester irgendwie schlecht zu reden. Denn dann kommst du davon nicht mehr weg. Das geht ganz schnell und ganz einfach. Da kommen wir ganz schnell ins Gespräch miteinander. Ja, hast du schon gehört? Oder andere Dinge, die im Miteinander böse und schlecht sind. Meide es in jeglicher Form. Ich glaube, das können und dürfen wir mitnehmen, wenn wir auf die Jahreslosung schauen in diesem Jahr. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Der Gott, der euch berufen hat, seine Gemeinde, sein Leib zu sein, er ist und bleibt treu. Er wirkt, er ist da. Wo stehe ich, wo stehen wir ihm im Weg? Amen.